Ja, und ich freue mich, dass es diesmal nicht 10 Jahre gedauert hat, bis ich wieder hier bin, sondern vielleicht im Sommer war ich ja da, im vorigen Jahr. Es war sie ebenfalls sehr, sehr warm. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, so habe ich meine Predigt überschrieben. Wir haben heute Morgen ja kurz auch schon darüber gesprochen in unserem Bibelgespräch. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, denn all seiner Weisheit kam Salomo zu diesem Schluss. Und das schon vor vielen tausend Jahren unserer Zeitrechnung. Was ist seitdem nicht alles geschehen? Was hat sich im Laufe dieser langen Zeit nicht alles wiederholt? Es gibt Parallelen im großen Weltgeschehen, die nachdenklich machen. Und in der Bibel finden wir Erzählungen von Ereignissen, die sich tausende von Jahren später auf erschreckend ähnliche Weise wiederholt haben. Im Buch Esther im Alten Testament lesen wir: Am Hof des Perserkönigs Xerxes lebte ein Mann namens Haman. Ihm gab der König die höchste Stellung am ganzen Königshof. Alle anderen Beamten waren ihm untergeordnet. Sie mussten sich auf Befehl des Königs vor Haman niederwerfen, wenn er vorüberging. Nur der Hofbeamte Mordechai blieb stehen und verbeugte sich nicht. Da fragten ihn die anderen Beamten: Weshalb widersetzt du dich dem Befehl des Königs? Weil ich ein Jude bin, antwortete er. Sie ließen ihm keine Ruhe und machten ihm jeden Tag Vorwürfe, aber Mordechai hörte nicht auf sie. Da gingen sie hin und zeigten ihn bei Haman an, denn sie wollten sehen, was der zu Mordechais Begründung sagen würde. Haman packte der Zorn, als er hörte, dass Mordechai es wagte, sich nicht vor ihm niederzuwerfen. Aber es war ihm zu wenig, nur ihn allein zu bestrafen, so groß war sein Wunsch nach Rache. Und da er nun wusste, dass Mordechai zum jüdischen Volk gehörte, beschloss er, gleich alle Juden im Persischen Reich, das ganze Volk, zu dem Mordechai gehörte, auszurotten. Haman ordnete an, dass man das Pur warf. So nannte man das Los, mit dessen Hilfe man den günstigsten Zeitpunkt für seine Pläne bestimmen konnte. Am 13. Tag des ersten Monats ließ Haman die Schreiber des Königs zusammenrufen und diktierte ihnen einen Erlass an die Reichsfürsten, an die Statthalter der Provinzen und an die Fürsten der einzelnen Völker, jeweils in der Sprache und in der Schrift des betreffenden Landes. Der Erlass wurde durch Kuriere in alle Provinzen des Landes des Reiches gebracht und enthielt den Befehl, alle Juden, Männer, Frauen und Kinder sollen an einem einzigen Tag, dem 13. Tag des 12. Monats, erschlagen, ermordet und ausgerottet werden. Ihr Besitz ist zur Plünderung freigegeben. In allen Provinzen sollte dieser Erlass öffentlich bekannt gemacht werden, sodass sich die ganze Bevölkerung für diesen Tag rüsten konnte. Viele tausend Jahre später trafen sich wieder hohe Regierungsbeamte, um ebenfalls die totale Vernichtung der gesamten jüdischen Bevölkerung Europas zu planen. Streng geheim fand am 26. Januar 1942 in einer Villa am Großen Wannsee in der Nähe von Berlin ein Treffen hochrangiger Vertreter der deutschen Reichsregierung und SS-Organisationen statt. Der genaue zeitliche Ablauf für den Abtransport und die Massentötung der Juden wurde festgelegt. Reichsmarschall Hermann Göring hatte den Befehl zur Endlösung der Judenfrage gegeben und die Ausrottung der Juden war beschlossene Sache. Dieses Geheimtreffen ist später als Wannsee-Konferenz in unsere Geschichtsbücher eingegangen. Und als wir vor einiger Zeit von Potsdam aus eine Radtour an der Havel entlang gemacht haben, sind wir an dieser etwas düsteren großen alten Villa direkt am Wannsee vorbeigekommen und haben uns diese Dokumentation über die generalstabsmäßig organisierte Vernichtung der Juden in Europa angeschaut. Die systematische Genauigkeit, zynischerweise könnte man auch sagen, die deutsche Gründlichkeit, mit der man die Durchführung dieses Verbrechens geplant hat, ist erschreckend. Eine entsetzliche Parallele zum Geschehen im Buch Esther in der Bibel. Auch tausende von Jahren später hat man nicht nur die Ermordung der Juden geplant, sondern bis ins Detail gleichend auch ihren ganzen Besitz zur Plünderung freigegeben. Und viele ihrer jüdischen Nachbarn haben sich dann auch großzügig in den jüdischen Häusern, Geschäften und Wohnungen bedient. Haman, der höchste Beamte am Hof des Perserkönigs, sollte es damals nicht gelingen, alle Juden in seinem Machtbereich auszurotten. Königin Esther, die Frau des Perserkönigs Xerxes, war selber Jüdin. Und als sie durch ihren Onkel Mordechai von Hamans Vernichtungsplänen ihres Volkes hörte, da fasste sie einen mutigen Plan. Sie legte ihre königlichen Gewänder an und ging in den inneren Hof des Palastes, der direkt vor dem Thronsaal des Königs lag. Das war ein großes Risiko, denn ohne Einladung des Königs durfte niemand den inneren Hof betreten. Aber als der König sah, dass Esther im Hof war, streckte er sein goldenes Zepter entgegen, das er in der Hand hielt. Esther trat heran und berührte die Spitze des Zepters. »Was führt dich her, Königin Esther? Was ist dein Wunsch? Ich gewähre dir alles, bis zur Hälfte meines Königsreiches.« Und Esther antwortete, »Mein König, wenn es dir recht ist, dann komm doch heute mit Haman zu dem Mahl, das ich vorbereiten werde.« Als Haman von dieser Einladung erfuhr, war er bester Laune. Zu Hause rief er seine Frau und seine Freunde und prahlte von ihnen. Die Königin Esther veranstaltet ein Mahl und hat außer dem König nur noch mich eingeladen. Doch das alles ist mir vergällt, solange ich diesen Juden Mordechai noch immer im Tor des Palastbezirkes sitzen sehe. Da rieten ihm seine Frau und seine Freunde, lass doch einen Galgen errichten, 20 Meter hoch, und lass dir vom König die Erlaubnis geben, Mordechai daran aufzuhängen. Danach kannst du unbeschwert mit dem König zum festlichen Mahl gehen. Haman war begeistert von diesem Plan und gab sofort den Befehl, einen Galgen in seinem Garten aufzurichten. Was geht in Menschen vor, die sich auf ein Festmahl freuen und unbeschwert leben und feiern können, während sie gleichzeitig den Tod und das Leid anderer Menschen planen? In seinem Buch »Der Junge im gestreiften Pyjama« erzählt der englische Schriftsteller John Boyne von dem kleinen Sohn eines KZ-Kommandanten, der mit seiner Familie in einem Haus direkt neben dem Konzentrationslager Auschwitz lebte. Dem Jungen, Bruno hieß es, war es strengstens verboten, das Lager zu betreten. Aber er war oft sich selbst überlassen und so schlich er immer wieder heimlich aus dem Haus und lief weit am Zaun des KZs entlang. Zu gern hätte er gewusst, wie es dahinter aussah. Und bei einem dieser Spaziergänge sieht er durch den Zaun einen Jungen auf sich zukommen. Er freut sich, endlich mal einem gleichaltrigen Kind zu begegnen. Sie unterhalten sich durch den Zaun und freunden sich an. Heimlich treffen sie sich immer wieder. Von den Lebensbedingungen im Lager weiß der Junge außerhalb des Zaunes nichts. Und der Junge hinter dem Zaun hat viel zu viel Angst, darüber zu sprechen. Eines Tages sagt Bruno, ich möchte auch mal zu dir rein und sehen, wie es da bei dir ist. Sie verabreden, dass der Junge im Lager einen gestreiften Anzug organisiert, damit man Bruno nicht gleich an seiner anderen Kleidung erkennen kann. Bei ihrem nächsten Treffen hat er wirklich eine Hose und ein Hemd für Bruno dabei. Und schnell hat er seine Kleidung ausgezogen und gegen den grau-weiß gestreiften Anzug, der wie ein Schlafanzug aussah, getauscht. Gemeinsam gelingt es ihnen, den Zaundraht am Boden etwas anzuheben und Bruno kann durchschlüpfen. Sie gehen zu den Baracken, die ziemlich weit entfernt sind, und geraten dort zwischen eine große Gruppe von Erwachsenen, die in diesem Moment von Aufsehern zusammengetrieben werden. Und von da an verliert sich die Spur der beiden Kinder. Der KZ-Kommandant lässt überall nach seinem Sohn suchen. Nur im Lager natürlich nicht. Nirgendwo findet sich eine Spur. Bruno bleibt wie vom Erdboden verschwunden, verschluckt. Und erst als der Kommandant in seiner Verzweiflung irgendwann außerhalb des Lagers am Zaun entlangläuft, sieht er ein kleines Kleiderbündel im Staub am Boden liegen und erkennt mit Entsetzen die Sachen seines Sohnes. Diese Geschichte ist nur eine fiktive Erzählung. Doch stockt einem fast der Atem über die ungeheuerliche, entsetzliche Ironie, die Erkenntnis für den KZ-Kommandanten bedeutet haben muss, Sein eigener Sohn wurde mit den gefangenen Juden in die Gaskammern getrieben. So ungeheuerlich muss es für Haman gewesen sein, als er erfährt, dass er selbst und nicht der verhasste Jude Mordechai wird an dem Galgen hängen müssen, den er in seinem Garten hat aufstellen lassen. Denn als Königin Esther mit dem König und Haman beim Festmahl sitzen, da fragt der König: Was ist nun dein Wunsch, Königin Esther? Ich erfülle ihn dir. Die Königin antwortete: Wenn ich deine Gunst, mein König, gefunden habe, dann flehe ich um mein Leben und um das Leben meines Volkes. Man hat uns zum Tode verurteilt, mich und mein ganzes Volk. Man will uns töten, morden und ausrotten. Würden wir nur der Freiheit beraubt und als Sklaven verkauft, so hätte ich geschwiegen und den König damit nicht belästigt. Aufgebracht wandte sich der König an Esther: Wer wagt so etwas? Wo ist der Mann, der so schändliche Pläne ausheckt? Und Esther antwortet: Unser Todfeind, dieser böse Haman hier. Haman blickte entsetzt auf den König und die Königin. Voll Zorn stand der König von der Tafel auf und ging in den Schlosspark hinaus. Haman fiel vor der Königin nieder und flehte um sein Leben. Er spürte, der König hatte seinen Tod schon beschlossen. Und als der König wieder in den Saal trat, fand er Haman kniend vor dem Polster, auf dem Esther lag. Empört rief er: Jetzt tut er sogar noch der Königin Gewalt an und das in meinem Palast. Kaum war das Wort aus dem Mund des Königs, da packten die Diener Haman und verhüllten sein Gesicht, als Zeichen dafür, dass er zum Tod verurteilt war. Einer der königlichen Eunuchen, Haron, sagte: Da ist doch noch der Galgen, den Haman für Mordechai auf seinem Grundstück errichten ließ. Er hat ihn doch extra 20 Meter hoch bauen lassen. Da befahl der König: Hängt Haman daran auf. Und so wurde Haman an dem Galgen aufgehängt, den er selbst für Mordechai bestimmt hatte. Haman, dem höchsten Minister des Perserreiches, der den Befehl zu der Ermordung aller Juden in seinem Machtbereich gegeben hatte, blieb zum Schluss nur noch der Tod an dem Galgen, an dem er eigentlich Mordechai hatte baumeln sehen wollen. Und dem Diktator des Großdeutschen Reiches, Adolf Hitler, der ebenfalls die Vernichtung und Ausrottung aller Juden geplant hatte, blieb zum Schluss nur noch der feige Selbstmord im Führerbunker in der in Schutt und Asche liegenden Reichshauptstadt Berlin. Wie sich die Bilder doch fast bis ins Detail gleichen, obwohl tausende von Jahren dazwischen liegen. Der Jude Mordechai wurde der erste Mann nach dem König, und er schrieb die Ereignisse dieser Zeit auf und schickte an die Juden in allen Provinzen des Königs Xerxes einen Brief. Darin ordnete er an, jährlich den 14. und 15. Tag des Monats Adar, etwa Mitte Februar bis März, festlich zu begehen. Das haben die Juden jetzt auch gerade wieder gefeiert. Sie sollten sich immer an die wunderbare Rettung vor ihren Feinden erinnern, wie sich ihr Kummer in Freude und ihr Trauer in Jubel verwandelt haben. Diesem Fest gab man den Namen Purim, weil der Judenfeind Haman zur Bestimmung des besten Zeitpunktes für die Ermordung der Juden das Los pur hatte werfen lassen. Niemals sollte unter den jüdischen Völkern seine Errettung in Vergessenheit geraten, und bis zum heutigen Tag feiern die Juden in der ganzen Welt das Purimfest. Ich habe gestern gerade einen Bericht darüber gehört, man muss dann ganz viel essen und trinken, sodass man dann auch wirklich in Feierlaune kommt, und sie sind da wohl auch heute noch sich bewusst, dass das ein Fest der Lebensfreude ist. Und Königin Esther hat damals viel riskiert für die Rettung ihres Volkes. Es war ein großes Wagnis für sie, unaufgefordert vor dem König zu erscheinen. Denn alle, die im Dienst des Königs standen und seine Untertanen in allen Provinzen des Reiches, kannten das unverbrüchliche Gesetz: Wer unaufgefordert, egal ob Mann oder Frau, zum König in den inneren Hof des Palastes kam, der musste sterben. Gegen dieses Gesetz hatte Esther verstoßen, weil ihr das Schicksal der Juden nicht egal war. Auch im Dritten Reich, unter der Herrschaft der Nationalsozialisten, hat es Gott sei Dank immer Menschen gegeben, die unter Lebensgefahr bereit waren, Juden zu helfen, sie zu verstecken oder wenigstens irgendwie ihre Not zu lindern, obwohl jede Hilfe und jeder Umgang mit Juden verboten war. Besonders bewegt hat mich die Geschichte des polnischen Kinderarztes Janusz Korczak, Er hat sich ganz speziell um jüdische Waisenkinder gekümmert. Als etwa 200 Kinder seines Waisenhauses von der SS zum Abtransport in das Konzentrationslager Treblinka abgeholt wurden, da ist er freiwillig mitgegangen, obwohl Korczak wusste, dass dies seinen sicheren Tod bedeuten würde. Aber er wollte die Kinder nicht im Stich lassen und bestand ebenso wie seine Mitarbeiterin Stefania Wilczynska darauf, mitzufahren. So viele Jahre hat er mit den Kindern verbracht und jetzt, auf ihrem letzten Weg, wollte er sie nicht allein lassen. Und als die kleine Kolonne der Kinder das Waisenhaus verließ, wurden sie von einem SS-Mann angeführt. Er befahl einem 12-jährigen Jungen, der seine Geige unter dem Arm trug, an die Spitze dieses Kinderzuges vorzutreten und für sie zu spielen. Der kleine Musikant spielte ihnen auf und die Kinder sangen im Chor dazu. Korczak selbst trug die zwei Kleinsten auf dem Arm. Und in Treblinka ist er mit den Kindern bis in die Gaskammern gegangen. Er wollte sie nicht allein sterben lassen. Augenzeugen berichteten, dass er bis zum Schluss mit ihnen Lieder gesungen hat, um sie abzulenken und ihnen so das schreckliche Sterben leichter zu machen. Sein Name, Janusz Korczak, steht heute auf einem Gedenkstein in der Holocaust-Stätte Yad Vashem in Jerusalem. Und als wir da waren, haben wir diesen Stein auch gesehen. Das ist sehr bewegend, wenn man da durchgeht. Und Golda Meir, die erste Außenministerin Israels, bezeichnete Menschen wie ihn als die Gerechten unter den Völkern, die mit Tropfen der Liebe in einem Ozean voller Hass nicht nur den Juden das Leben gerettet haben, sondern auch der Hoffnung und dem Glauben daran, dass das Böse nicht für immer triumphiert. Pogrome hat das jüdische Volk in vielen Jahrhunderten immer wieder erleben müssen. Und doch sind sie nicht von dieser Erde verschwunden wie andere Völker und Nationen, die einst groß waren und doch kaum Spuren hinterlassen haben. Niemand denkt mehr an sie. Manchmal denke ich, es ist wohl so, dass Gott seine Hand schützend über dieses kleine jüdische Volk gehalten hat. Irgendwie scheint es etwas Besonderes damit auf sich zu haben. Gott hat Israel vor allen anderen Völkern ausgezeichnet und seinen Sohn unter den Juden zur Welt kommen lassen. Hätte Gott nicht auch ein anderes Volk wählen können? Paulus fragt im Römerbrief Kapitel 3, die Verse 1 bis 4, was hat denn das jüdische Volk anderen Völkern voraus? Bedeutet es überhaupt noch etwas, zum Volk der Beschneidung zu gehören? Und er gibt auch gleich die Antwort, Gott hat dem jüdischen Volk sein Wort anvertraut. Zwar sind sie eigene Wege gegangen, aber was ändert das? Kann die Untreue der Menschen etwa die Treue Gottes aufheben? Niemals. Gott steht auf jeden Fall zu seinem Wort, auch wenn die Menschen versagen. Deine Worte, Gott, werden sich als wahr erweisen, so schreibt Paulus. Und wenn man am Flughafen von Tel Aviv ankommt, da sieht man an einer Wand ein riesig großes Mosaik mit den Worten aus dem Alten Testament in hebräischer Sprache. Und die Versangaben Jeremia 31, 8 bis 10, die konnte ich lesen. Und als wir in unserem Hotel waren, da habe ich die Stelle in meiner Bibel nachgeschlagen. Und da stand, ich, der Herr, hole sie heim aus den Ländern des Nordens. Ich sammle sie von den Enden der Erde. Alle kehren zurück, eine mächtige Schar. Ich war es, der Israel in alle Winde zerstreut hat. Jetzt sammle ich sie wieder. Gott steht zu seinem Wort. Nach 2000 Jahren der Zerstreuung über die ganze Welt haben die Juden wieder ein eigenes Land. Doch die unheilvolle politische Entwicklung Israels, die so viel Leid über die Menschen in dieser Region bringt, lässt sich angesichts ihres eigenen erlebten Leides für mich überhaupt nicht nachzuvollziehen. Ich hatte gedacht, dass sie, wo sie selbst so viel erlebt haben, anders damit umgehen und nicht das jetzt heute auch wieder anderen Menschen zufügen. Warum gibt es immer wieder Menschen wie Hamann, wie Hitler oder Adolf Eichmann, der bei seinem Prozess in Jerusalem ausgesagt hat, er habe schließlich nur seine Pflicht erfüllt, als er den reibungslosen Abtransport der Juden aus ganz Europa in Güterzügen geplant hat? Warum gibt es Menschen wie Anis Amri, der mit einem gestohlenen LKW arglose Besucher eines Weihnachtsmarktes in Berlin überrollt? Was trieb Anders Breivik in Norwegen dazu, 69 Jugendliche und Erwachsene eiskalt zu erschießen? Wie kommt ein bisher unbescholtener junger Mann in Bosnien dazu, bei brutalen Massenvergewaltigungen und Hinrichtungen von Kindern, Frauen und Alten skrupellos mitzumachen. Oder der Krankenpfleger Nils Högel, dem man jetzt gerade den Prozess macht. Er hat über 100 Patienten ein Mittel gespritzt, das zum Herzstillstand führt, um sie anschließend wieder zu reanimieren. Dass ihm das nicht immer gelang, hat er billigend in Kauf genommen. Aus reiner Geltungssucht wollte er wieder und wieder die Anerkennung und Bewunderung seiner Kollegen haben. Ein Krankenpfleger als Massenmörder. Wie krank ist sowas? Wir könnten diese Liste endlos fortsetzen, jetzt dieses Attentat in Christchurch. In Chemnitz werden Menschen durch die Straßen gejagt und angegriffen, nur weil sie nicht deutsch aussehen, aus einer anderen Kultur kommen oder einen anderen Glauben haben. Und heute laufen wieder Menschen durch unsere Straßen und erheben die rechte Hand zum Hitlergruß. Das alles hatten wir doch in Deutschland schon mal. Eine ewige Wiederholung. Müssen wir uns damit abfinden, dass es immer Menschen geben wird, die moralisch völlig verkommen sind, die Freude daran haben, andere zu verletzen und zu quälen, Menschen, in denen sich das Böse unkontrolliert Bahn bricht? Neigen wir grundsätzlich zur Boshaftigkeit, wie Sigmund Freud, der Vater der Psychoanalyse, es sah? Ist uns das Böse angeboren oder steckt in uns Menschen einfach die Lust am Bösen? Kritiker des christlichen Glaubens fragen, wie kommt das Böse in die Welt, wenn ein guter und allmächtiger Gott eine sehr gute Welt und den Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat? Ist es die unendliche Gier nach immer mehr Macht und nach Rache, wie bei Haman am persischen Hof oder tausende Jahre später bei Hitler und seinen Helfershelfern? Wir können nicht leugnen, dass es eine Macht in der Welt gibt, die alle Kräfte und Mächte des Guten immer wieder beiseite wischt und eine Herrschaft des Entsetzlichen errichtet. Dass es trotz allem noch so viel Gutes auf dieser Welt gibt, ist Gottes großes Gegengewicht zu dem unerklärlichen Geheimnis, warum das Böse unter uns so eine große Macht hat. Selbst Satan strebte ja nach Macht. Ihm reichte sein Leben in der Nähe Gottes nicht. Er wollte Gottes Position. Sein wollen wir Gott. Eine Ursache, dass das Böse sich immer wieder Bahn bricht. An Machthabern, die sich wie Gott fühlen und sich auch so verehren lassen, hat es in der Geschichte nicht gemangelt. Über Donald Trump, den amerikanischen Präsidenten, kursieren ja viele Witze. Und ein Witz, finde ich, bringt es ganz deutlich auf den Punkt, wie er sich sieht. Er, Trump, hat eine Audienz bei Gott. Gott empfängt ihn auf seinem Thron sitzend und fragt, woran glaubst du, Donald? Und Trump antwortete, ich glaube, du sitzt auf meinem Stuhl. Sich selbst als Gott fühlen. Diese Selbstüberschätzung, die Gier nach oben, kennt keine Grenzen. Immer noch mehr haben und sein zu wollen, steckt scheinbar in uns Menschen. Auch wir Christen können das Böse in unserer Welt nicht vernichten. Es liegt nicht in unserer Macht. Gott allein wird das zu seiner Zeit verwirklichen. Aber bis dahin haben wir Entscheidungsfreiheit. Denn Gott hat uns mit der wertvollsten aller Freiheiten geschaffen, der Willensfreiheit. Marionetten sind nicht nach seinem Plan. Nur als freie Wesen können wir eine echte Beziehung mit Gott eingehen. Jeder Mensch ist frei, für sich selbst zu entscheiden. Wir können uns für das Gute entscheiden, wir können uns aber auch für das Böse entscheiden. Wenn Menschen die freie Wahl haben, was führt sie dann dazu, sich gegen das Gute für das Böse zu entscheiden? Hätte ein Adolf Hitler auch einen anderen Weg, einen guten Weg einschlagen können? Es gibt eine interessante philosophische These, was wohl aus Hitler geworden wäre, hätte ihn damals die Prüfungskommission an der Akademie der Künste in Wien nicht durch die Aufnahmeprüfung rasseln lassen. Vielleicht wäre dann zwar nur ein mittelmäßiger Bildermaler aus ihm geworden, aber der Menschheit und besonders den Juden wäre unermessliches Leid erspart geblieben. Sind es die Umstände, die die Menschen böse werden lassen? Ich habe bis heute keine Antwort auf diese Frage gefunden, die mich wirklich überzeugt. Nicht umsonst lautet die 7. Bitte im Vaterunser, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesus wusste, warum er uns gelehrt hat, so zu beten: Erlöse uns von dem Bösen. Wenn wir erkennen, dass wir dem Bösen nicht Herr werden, weder dem Bösen um uns herum noch dem Bösen in uns selbst, dann hilft nur noch dieser Hilferuf: Herr, erlöse mich von dem Bösen. Wir sind ganz und gar auf Gott angewiesen. Und doch ist unsere freie Entscheidung gefragt. Wir haben immer die Wahl, wie schon unsere Ureltern. Adam und Eva hätten die Frucht nicht essen müssen. Sie haben sich aber anders entschieden. Und seit damals entscheiden sich Menschen immer wieder anders. Das ist das aus menschlicher Sicht unlösbare Dilemma unserer Welt. Mit der Abkehr von Gott, unserem Schöpfer, der das Gute in Person ist, sind wir Menschen vom Bösen vergiftet. Was wir tun oder unterlassen, unsere Entscheidungen haben immer Auswirkungen auf unser Leben und auf das der Menschen, die zu uns gehören. Manche Folgen unserer Entscheidungen wirken sich auf tragische Weise über Generationen aus. Hat Gott das damit gemeint, als er den Israeliten am Berg Sinai die 10 Gebote gab und sie eindringlich wissen ließ: Wenn sich jemand von mir abwendet, dann bestrafe ich dafür auch seine Kinder, sogar seine Enkel und Urenkel. Früher dachte ich, das ist doch nicht gerecht. Gott kann doch nicht die Kinder oder Enkel für etwas bestrafen, was die Väter und Mütter angerichtet haben. Heute weiß ich, nicht Gott lässt uns Menschen die Folgen unseres Handels tragen. Es sind wir selber, die wir uns das antun. Ich hatte als Kind eine Schulfreundin, mit der ich eigentlich nicht spielen sollte. Aber wir haben uns trotzdem getroffen. Ihr Vater war ein Mann, der als Baggerfahrer bestimmt schwer gearbeitet hat. Aber seinen Arbeitslohn hat er allwöchentlich in einer Kneipe in unserer Straße in Alkohol umgesetzt. Und in seinem Rausch hat er dann meine Freundin, ihren jüngeren Bruder und auch seine Frau mit einem Stock geschlagen und auch schon mal die ganzen Möbel aus dem Fenster geschmissen. Und meine Freundin, die in ihrer Kindheit so viel Schlimmes durch Alkoholmissbrauch erlebt hatte, also selber ein Opfer war, ist später auch Alkoholikerin geworden und ihr jüngerer Bruder ebenfalls. Trotz mehrerer Entziehungskuren ist sie immer wieder rückfällig geworden und auch ihre Lebenspartner hatten alle Alkoholprobleme und sind an den Folgen gestorben. Meine Freundin hat es nicht geschafft. Aber ihrem Bruder ist es gelungen, aufzuhören mit dem Trinken. Kinder, die geschlagen werden, schlagen oft wieder ihre eigenen Kinder. Und sexuell missbrauchte Kinder tun das als Erwachsene oft auch wieder Kindern an. Es ist wie ein schrecklicher Zwang zur Wiederholung. Gerade so, als stünde eine dunkle, böse Macht dahinter. Doch wir sind diesem Zwang nicht hilflos ausgeliefert. Wir können diesen Teufelskreis durchbrechen. Wir können beten: Erlöse uns von dem Bösen. Jesus selbst hat uns diesen Rat gegeben. Gottes Rede am Sinai endet auch nicht mit der Strafandrohung für Menschen, die sich von ihm abwenden. Sein Wort ging weiter. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann werde ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue erweisen, und das bis in die 1000. Generation. Gott hat uns also nicht dem Bösen überlassen, sondern seinen Sohn Jesus Christus gesandt, um uns von der Macht des Bösen zu befreien. Der Schöpfer hat den Menschen einst sehr gut gemacht, und er wurde selbst Mensch, damit wir zu den Menschen werden, wie er sich uns bei der Schöpfung gedacht hat. Er hat mich und dich, er hat uns alle teuer erkauft. Der wird uns nicht einfach aufgeben. Er lässt uns nicht allein. Er hat uns dazu sein Wort gegeben und sein Angebot der Befreiung gilt. Alles, was zu einem guten Leben dient, hat Gott uns in Christus geschenkt. Er steht zu seinem Bund, er gibt uns nicht auf. So wie es am Sinai versprochen hat, bis in die 1000. Generation, werde ich den Menschen meine Liebe und Treue beweisen. Er selbst, der große Gott, kümmert sich um uns, solange es Menschen gibt. Er hat unerschöpflich Geduld mit uns. In Jeremia 29,11 sichert er uns zu: Denn mein Plan für euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Und in Jesaja 66, in den Versen 12 und 13, da finden wir für mich ein wunderbares Bild von Gottes mütterlicher Liebe zu uns Menschen. Er sagt, ihr werdet euch wie Kinder fühlen, die ihre Mutter auf den Armen trägt und sie auf den Schoß nimmt und liebkost. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Ich darf auf Gottes Schoß sitzen. Er wird mich im Arm halten und wiegen und trösten wie eine Mutter, die ihr Kind lieb hat. Und zu meinen schönsten Erinnerungen als kleines Kind gehören die Stunden auf dem Schoß von meinem Opa, wenn es draußen langsam dunkel wurde. Wir haben am Fenster gesessen und zusammen auf den Mühlenteich geschaut, wie langsam die Lichter in den Häusern angingen und sich im Wasser spiegelten. Und mein Opa hat mir Geschichten erzählt, auf Plattdeutsch. Wie habe ich diese Dämmerstunden geliebt? Mein Opa ist schon gestorben, als ich 6 Jahre alt war. Ist also schon sehr, sehr lange her. Und trotzdem hat mich diese Geborgenheit auf seinem Schoß bis heute durch mein ganzes Leben begleitet. Wie viel schöner wird es sein? Wie werden wir uns fühlen, wenn wir auf Gottes Schoß sitzen? Nicht die Hammerns, Hitlers oder wie immer sie auch heißen mögen, nicht das Böse triumphiert am Ende der Zeit. Der Triumph gehört Gott allein. Er wird uns eine neue Erde schenken, auf der es nichts Böses mehr gibt. Kein unermessliches Leid und keinen Tod mehr. Er selbst, der große Gott, wird all unsere Tränen abwischen. Das hat er uns versprochen. Amen. Amen. Herr, manchmal machen sie uns Angst, die Großen dieser Welt, mit ihrem Machtgehabe, ihrem Getöse und all dem Bösen, das sie verursachen. Aber wir selber sind ja auch nicht immer nur gut. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, müssen wir das zugeben. Die kleinen Gemeinheiten, zu denen wir auch als gläubige Menschen in der Lage sind, lassen uns erschrecken, wenn wir darüber nachdenken. Und wenn wir nur diese Bilanz ziehen müssten, dann wäre es hoffnungslos um uns Menschen bestellt. Doch dann kommst du, Herr, und sagst, erhebt eure Häupter, ich löse euch aus den Fängen dieser dunklen Macht. Ich verwandle eure Zweifel in feste Zuversicht, eure Schwachheit in Glaubensstärke, eure Hoffnungslosigkeit in völlige Gewissheit. Euer Leid und eure Trauer werden sich in meiner Gegenwart in jubelnde Freude verwandeln. Nicht das Böse triumphiert am Ende der Zeiten. Mein ist das Reich, mein ist die Kraft, mein sind der Himmel und die Erde, und mein seid ihr, meine Kinder, bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Möge Gott dich reich segnen mit seinem köstlichen Segen, dir alles geben, was du brauchst und nötig hast, dir all deine Wege ebnen und Hindernisse aus dem Weg räumen. Möge Gott, der Herr über allen, immer dein Schutz und deine Zuflucht sein. Mögest du gesegnet sein und anderen zum Segen werden. Amen.